Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Erlöser Jesus Christus. Amen. Heute soll es um das Schwert des Geistes gehen. Ich bin gerade in einer Predigtreihe über die geistliche Waffenrüstung aus Epheser 6. Und da heute dieses Schwert des Geistes, das Wort Gottes, miteinander zu betrachten. Zur Zeit, als Paulus diesen Text geschrieben hat, war es so, dass die römische Besatzungsmacht gut ausgerüstet war. Paulus hat sich daran ein Beispiel genommen, wie diese römischen Soldaten gepanzert, gewappnet waren, und hat es übertragen auf unser geistliches Leben, weil wir auch in einem geistlichen Kampf stehen. Auch wenn uns das vielleicht nicht immer so ganz deutlich und klar vor Augen steht, wir stehen in einem geistlichen Kampf, in einer geistlichen Herausforderung, in einer Gesellschaft, die ganz andere Normen lebt und proklamiert als die Bibel, wo der Widerstand oder Gegenwind heftiger wird, wenn man zu den Basics, zu dem Fundament auch der Bibel steht, wenn man deutlich und klar bekennt, es gibt keinen anderen Weg zum Heil als Jesus Christus allein, da wird man schnell aussortiert und abgestempelt als Fundamentalist, als Radikal. So könnte man das doch heute nicht mehr sehen. Es geht doch nicht mehr um Mission, sondern ja, um Gemeinschaft, um einen Konsens zu finden, jemanden missionieren, jemanden auf seine Wahrheit bringen, das ist verpönt. Und Paulus, er kennt diesen Kampf, diesen geistlichen Kampf, der damals noch ein ganz anderer war, der eben auch mit körperlicher Verfolgung, mit dem Tode bestraft werden konnte und oft wurde. Und er sagte, wir stehen, weil wir zu Jesus gehören, in einem Spannungsfeld. Die Welt, die von Gott nichts wissen will, die Gott widerspricht. Und wir stehen mittendrin als Fremdkörper, als Gemeinde Jesu Christi, als Kinder Gottes und sind hineingestellt in diese Zeit, in unsere Gesellschaft, in unser Umfeld, als Lichter in der Finsternis. Und das bringt Spannung. Und Paulus, er sagt, gerade darum hat Gott uns eine Waffenrüstung mitgegeben, ein Gewappnetsein, ein Werkzeug, das uns letztendlich auch schützt, das uns birgt und das uns eben auch Möglichkeiten gibt, uns in dieser Umgebung auch zu wehren, uns durchzusetzen und das nicht menschlich, sondern geistlich. Und dazu ist diese geistliche Waffenrüstung da, also nicht eine menschliche Waffenrüstung, wie es die Soldaten damals getragen haben, um mit brutaler Macht, mit Blutvergießen und Schrecken ihre Herrschaft zu unterstreichen, sondern diese geistlichen Waffen sind Waffen der Liebe. Und die Hauptwaffe der Verteidigung und eben auch des Angriffs, diese Waffen der Liebe, das ist das Wort Gottes. Dieses Schwert, von dem Paulus hier am Ende dieses Textes spricht, das Gladium, das war dieses kleine Schwert, das in dem Nahkampf gebraucht wurde. Also wenn die feindlichen Heere aufeinander getroffen sind, haben die Römer erstmal, so wie man das von Asterix und Obelix kennt, erstmal den Spieß geworfen. Nachdem sie den Spieß auf den Feind geworfen haben, haben sie dann alle dann das Schwert gezogen und sind dann im Nahkampf letztendlich auf das andere Heer getroffen. Was ich, als ich so drüber nachgelesen habe, was mir da auch nochmal aufgefallen ist, die Römer hatten eine klare Schlachtordnung und jeder Römer, der im Kampf war, musste mit der rechten Hand kämpfen. Also dieses Schwert durfte nur in der rechten Hand geführt werden. Wenn ein Linkshänder war, der musste halt umtrainiert werden. Ein Linkshänder war in der römischen Armee einfach ein ganz schwieriger Posten, weil wenn einer links führt und der andere rechts, dann kommt man sich im eigenen Verband, in der eigenen Armee in die Quere. Und deswegen mussten alle Römer praktisch das Schwert mit der rechten Hand führen, damit sie möglichst große Streitkraft hatten und nicht einander irgendwo Schaden zugefügt haben. Paulus, er schreibt hier in Epheser 6, als er diese Waffenrüstung der Gemeinde in Ephesus und allen Gemeinden, die das eben auch gelesen haben, bis in unsere Zeit hinein auch deutlich macht. Legt die ganzen Waffenrüstung Gottes an. Also ergreift das. Nehmt das in Anspruch, die er für euch bereithält, damit ihr gegen die heimtückischen Angriffe des Teufels bestehen könnt. Stellt euch entschlossen zum Kampf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. So, dieser letzte Vers, Epheser 6, Vers 17, setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Dieses Ergreifen des Schwertes. Im Griechischen steht da eigentlich ein Wort, das Luther hier nicht so ganz gut übersetzt hat. Da steht Dechomai, das meint empfangt. Nehmt dieses Schwert an als etwas, das euch gereicht wird. Also nicht nur, das ist dann der andere Teil, es wird etwas gereicht, es wird einem etwas angeboten, etwas hingehalten, aber es braucht dann auch dieses aktive Zugreifen und das in Anspruch nehmen. Also beides kommt in diesem Wort zutage. Und da ist, wie gesagt, dieses Angebot, dieses Hinreichen des Schwertes etwas, was Paulus sagt: Hey, Gott hat euch das gegeben. Gottes Wort ist ein unglaublich großes Geschenk für deine Nachfolge. Ich weiß nicht, wie du täglich in der Bibel liest, ob du in der Bibel liest, ob es dir morgens reicht, kurz die Losung und dann kurz beten und dann geht's ab ins Geschäft und das war's dann mit dem, wie Gottes Wort dein Leben beeinflusst. Vielleicht nimmst du dir auch mehr Zeit, versuchst dich irgendwo möglichst viel Raum zu schaffen für die eigene Andacht, für das zur Stille kommen über Gottes Wort. Und wir leben alle in unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir haben alle einen unterschiedlichen Rhythmus in unserem Alltag. Und trotzdem ist es etwas ganz Wichtiges, dieses Wort zu ergreifen, das anzunehmen, dem Raum zu geben, darüber nachzudenken. Es eben nicht nur zu wissen, ja, ich habe meine Bibel im Schrank stehen. Das haben viele. Aber das reicht nicht. Das ist kein Automatismus, dass wenn die Bibel im Schrank steht, dass sie mir dann auch hilft. Wichtig ist, dass ich aus dem Wort, aus dem, was ich lese, eben auch Kraft schöpfe. Verteidigungskraft. Auch Klarheit in meinen Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Darum brauche ich jeden Tag auch Zeit und Raum, um für mich im Gespräch mit Gott darüber zu sein. Wie gesagt, wir leben alle in unterschiedlichen Lebensumständen. Und klar, wenn man morgens um 5.30 Uhr aufstehen muss, um zum Bus zu sprinten oder zur Arbeit zu gehen, dann ist es echt schwierig, morgens zur stillen Zeit zu kommen. Vielleicht sich mittags Zeit zu nehmen oder um 4 Uhr wach werden, genau. Das ist natürlich, also das war für mich auch, als ich im Krankenhaus um 6 Uhr anfangen musste, bin ich um 4.30 Uhr aufgestanden, damit ich Zeit habe zum Bibellesen. Aber wie gesagt, diese Prioritäten für sein Leben zu finden, zu sagen, ja, ich will Gottes Wort, ich will Gottes Wort haben, ich will und brauche das unbedingt. Charles Spurgeon, einer der großen Evangelisten in England, des vorigen Jahrhunderts hat mal gesagt, wann zieht eigentlich ein Soldat seine Rüstung an? Vor dem Kampf oder nach dem Kampf? Alle gesagt, natürlich vor dem Kampf. Und so ist es, denke ich, gut, wenn wir morgens mit Gottes Wort starten, bevor wir in den Tag hineingehen, dass wir eine gute, gesunde Grundlage haben, eine Ermutigung haben, um durch den Tag zu kommen, sich diesen Freiraum auch einzuplanen, zu sagen, ja, das ist mir so wichtig, dass ich vielleicht eine halbe Stunde früher ins Bett gehe, dass ich morgens fit bin, um Bibel zu lesen. Ich weiß, das ist eine große Herausforderung, und echt ein Kampf, aber genau von dem spricht Paulus hier, dass es ein Kampf ist, in dem wir stehen. Und dass es wichtig ist, dieses Schwert zu ergreifen, weil ich sonst ungeschützt bin, weil ich mich sonst nicht verteidigen kann und dann nur noch in der Deckung stehe und das Schild hochhalten kann, aber letztendlich eben nicht nach vorne gehen kann. Und darum ergreift, nehmt es an, gebt dem Raum, gebraucht das. In Epheser 4, Vers 12 und 13 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter, ein Kritikos der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wort Gottes ist lebendig. Der Hebräerbriefschreiber macht es der Gemeinde damals in der Verfolgung klar und bringt es auf den Punkt, wenn wir Gottes Wort haben, da haben wir den Liebesbrief Gottes in den Händen. Und dieser Liebesbrief, der veraltet nicht. Das ist Gottes zugesagtes Wort, schwarz auf weiß. Und Jesus hat gesagt, es wird kein Jota, kein noch so kleiner I-Punkt letztendlich davon unerfüllt bleiben, bis ich wiederkomme. Der besteht in alle Ewigkeit. Dieses Wort ist lebendig. Und ich habe, als wir jetzt letzte Woche in Lachen waren, in unserer neuen Wirkungsstätte ab Juli, eine Geschichte von einem Pastor, der dort arbeitet, so mitbekommen, auf dem Gelände des Mutterhauses steht ein Kreuz, ein kleines Kreuz, und da ist eine Inschrift angebracht, Christus ist die Hoffnung. Christus ist die Hoffnung. Eine junge Frau, die echt in ziemlichen Schwierigkeiten war, ist irgendwie bei ihrem Spaziergang auf das Mutterhausgelände gekommen und ist an diesem Kreuz stehen geblieben. Hat sich auf die Bank dabei gesetzt und hat diese Inschrift gelesen und ist zum lebendigen Glauben durch diese Inschrift gekommen. Mitten in ihren Fragen ist dieses kleine Wort Christus, ist deine Hoffnung, ihr zur Gewissheit geworden. So lebendig ist Gottes Wort, dass Menschen, wenn sie damit in Berührung kommen, wirklich, wenn Gottes Geist das übersetzt, diese Macht heute noch wirksam wird, dass Menschen verändert werden, nicht nur äußerlich, sondern ganz tief in ihrem Herzen, in ihrem ganzen Wesen, eine Kraftquelle erfahren, die es sonst nirgends gibt. Ein Heil, eine wiederherstellende Kraft erfahren, die einfach nur aus dem Himmel kommt, die von Gott selber kommt. Und so sagt der Hebräerbrief, Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Es ist ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und als ich mir das bewusst gemacht habe, was es bedeutet, ein zweischneidiges Schwert zu haben, das heißt, das schneidet in beiden Richtungen. Wenn man als Kämpfer das Schwert zieht, dann holt man normalerweise so aus, ja, bevor man auf den Gegner schlägt. Und das meint dieses Wort auch, dieses Bild, das hier gebraucht wird. Also das Schwert schneidet zuerst einmal den, der es führt, also mich. Es ist ein Wort, das zuallererst mich angeht. Wenn ich Gottes Wort lese, dann möchte es in meinem Leben eine Betroffenheit auslösen. Mir deutlich und klar machen, wenn ich mich diesem Wort stelle und mir klar werde, wer ich vor Gott bin, dann wird mir deutlich, ich bin einer, der bedürftig ist, der nichts zu bringen hat, um Gottes Gnade zu bekommen. Ich bin keiner, der die Gebote bis ins Letzte hinein erfüllt. Ich bin letztendlich in Gottes Augen einer, der auf Gnade angewiesen ist, der auf Vergebung angewiesen ist, der Hilfe von außen braucht. Diese innere Betroffenheit schenkt mir Gottes Wort, dass ich dann eben auch diesen Zuspruch erfahren kann aus Gottes Wort. Wenn ich selber betroffen bin, dann eben auch den Zuspruch Gottes zu erfahren, Gott hat sich über dich erbarmt. Gott hat am Kreuz alles für dich gut gemacht. Dieses zweischneidige Schwert macht betroffen und es trennt. Es ist etwas, das scheidet, das schneidet, das entzweit. Und das ist auch etwas, was man sich bewusst auch vor Augen führen muss. Gottes Wort bringt deswegen so viel Widerspruch hervor, weil es eben auch in seiner Deutlichkeit Menschen vor eine Entscheidung stellt. Die Apostel haben das immer wieder so erlebt und in Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es von Petrus, als er vor dem Hohen Rat steht, es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie sollen selig werden, als allein im Namen Jesu Christi. Dieses Wort ist ein Entscheidungswort, an dem sich unsere Ewigkeit entscheidet. Es ist ein Wort, das auf der einen Seite retten will, aber jeder, der diese Rettung ablehnt, dann auch vor Augen führt, hey, du gehst für ewig verloren. Es gibt nichts dazwischen. Und jeder Mensch muss sich, wenn er sich mit diesem Wort Gottes beschäftigt, an irgendeinem Punkt klar werden, wo stehe ich? Wie gehe ich damit um? Lege ich es zur Seite und ignoriere es? Oder ergreife ich es? Lasse ich es für mein eigenes Leben gelten und nehme diese Vergebung, die Jesus Christus mir angeboten hat, auch in Anspruch? Und darum ist dieses Wort eben ein Wort, das scheidet, das trennt. Diese Trennung geht durch Familien, geht durch Freundschaften, geht durch Arbeitskollegenkreise, geht durch Vereine hindurch. Überall, wo Menschen an dieses Wort glauben, gibt es eben auch Menschen, die diesem Wort widersprechen, es leugnen und verharmlosen und belächeln. Bis heute hat dieses Wort aber nichts von seiner Kraft verloren. Darum ist die Frage, wie gebraucht man dieses Schwert des Geistes denn richtig? Und Jesus, er bildet uns ein wunderbares Vorbild, wie wir dieses Schwert des Geistes in rechter Weise gebrauchen. Als er in der Wüste ist und vom Teufel versucht wurde, gab Jesus uns einen richtig guten Anschauungsunterricht, wie wir dieses Schwert richtig führen. In Matthäus 4, Vers 11 ist diese Geschichte nachzulesen. Und Jesus, er erlebt in der Wüste das nach, was Israel beim Auszug aus der Gefangenschaft, aus der ägyptischen Gefangenschaft erlebt hat. Jesus ist kurz vorher getauft worden und Jesus hat von seinem himmlischen Vater gehört, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Damit schließt Matthäus 3 dieses Kapitel. Und dann in Kapitel 4 geht es gleich nahtlos weiter mit der Versuchung Jesu in der Wüste, wo er von Gottes Geist in die Wüste geführt wird. Also nicht vom Teufel, sondern von Gottes Geist wird er in die Wüste geführt. Und dort fragt ihn nun der Teufel, Jesus, ja, du bist Gottes Sohn, du hast es ja gehört. Du bist der Sohn, an dem Gott der Vater wohlgefallen hat. Wenn das stimmt, 40 Tage gehungert. Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, Gott will doch nicht, dass du hungerst. Du kannst doch diese Steine zu Brot machen. Damals in der Wüste war das Manna, nachdem sich die Israeliten sehnten, wo sie Gott anklagten, wo sie verzweifelt riefen, Gott, versorge uns endlich, wir sind am Ende mit unseren Vorräten. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, wo Wundern erlebt vom Willen Gottes. Er widersteht dem Teufel und zeigt, um was es eigentlich geht, um den Gehorsam gegenüber Gott. Dann wird diese Versuchung, als Jesus auf der Zinne des Tempels steht und er sich hinabstürzen soll, sagt ihm der Teufel, naja, steht doch geschrieben im Psalm 91, dass Gottes Engel dich fangen werden, wenn du hinunterspringst, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist die Versuchung, die Israel in Massa erlebt hat, als sie Gott versuchte, als sie Durst hatten, sie Gott versucht haben und gesagt haben, Gott, du hast uns hierher geführt, um uns umzubringen, uns auszulöschen. Und Gott hat ihnen wunderbar durch Abraham Wasser gegeben. Sie waren versucht und Jesus hat dieser Versuchung widerstanden und hat gesagt, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, eben nicht versuchen. Und als ihn der Teufel dann zum dritten Mal packen wollte und ihm alle Reiche dieser Welt vor Augen geführt hat und sagt, hey, du brauchst nur niederzuknien und ich gebe dir Vollmacht über alle Reiche dieser Welt. Du wirst der große Triumphator sein, so wie damals eben Israel gedacht hat, naja, mit dem goldenen Kalb haben wir jetzt einen sichtbaren Gott an unserer Seite, den wir anbieten, den wir verehren können. So wie Israel damals zu Fall gekommen ist, hat Jesus dem widerstanden und gesagt, du sollst nur den Herrn, allein deinen Gott anbeten. Jesus hat durch die Versuchungsgeschichte damals, durch das dreifache Widerstehen, eben auch gezeigt, dass er das wahre Israel ist. Dass er der wahre Israelit ist, der, von dem alle reden, dass er das neue Israel ist, der, der das Heil bringt, dem, auf den alle Verheißungen des Alten Testaments eben auch zulaufen. Er ist der Einzige, der überwunden hat, der nicht nachgegeben hat, sondern treu geblieben ist in all den Versuchungen, auch den vielen Versuchungen, die er dann fortwährend bis zum Tod am Kreuz ausgesetzt war. Jesus wusste, wo das Schwert steckt und wie er es gebraucht. Also Jesus selber, er wusste, wie dieses Wort zu handhaben ist und er kannte sich in Gottes Wort aus. Und ich fand es echt auch wichtig für mich persönlich. Also nicht nur zu wissen, dass irgendwo was in der Bibel steht, sondern auch Bibelworte auswendig zu lernen, Munition zu haben. Also zu wissen, das steht da und da. Und ich ermutige euch wirklich, Bibelworte auswendig zu lernen. Ganz bewusst auch mit der Bibelstelle. Euch sowas, so einen Katalog anzulegen. Jede Woche einen Bibelvers zu lernen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gerade auch in Diskussionen, aber auch für Zeiten, die vielleicht schwierig und notvoll sind, solche Worte zu haben als einen Schatz, auf den man zurückgreifen kann. Jesus, er wusste, wo das Schwert steckt und wie man es gebraucht. Und Jesus, er macht hier eben auch in dieser Auseinandersetzung mit dem Teufel auch deutlich und klar, dass man die Bibelworte nicht aus dem Zusammenhang reißen sollte. Wie gesagt, der Teufel gebraucht immer wieder auch diese biblischen Aussagen, um Jesus zu verführen. Und Jesus, er sagt, hey, es geht letztendlich immer auch um einen anderen Hintergrund. Und ich glaube, auch wir sind manchmal da in der Gefahr, Bibelworte einfach so zu gebrauchen, ohne letztendlich auch den Kontext, den Zusammenhang zu beachten, in den sie gestellt sind. Manches Mal strafend und manches Mal eben auch, um uns selber zu schützen. Wichtig hineinzuschauen, in welcher Situation ist welches Wort eben auch gesagt. Und Gottes Wort eben nicht stumpf zu machen, weil es mich hinterfragt, sondern auch dieses scharfe Schwert an mich herankommen zu lassen. Das gelten zu lassen, auch wenn es eine Betroffenheit in mir auslöst. Und ich glaube, gerade in einer Zeit, wo von vielen Menschen alles nivelliert wird, wo man dieses Wort der Wahrheit unter viele Wahrheiten stellt und sagt, naja, so kann man das heute nicht mehr sehen. Versteht ihr? Da ist es wichtig zu sagen, doch, das Wort Gottes hat ewige Kraft, ewige Geltung. Ich akzeptiere das auch, wenn das bedeutet, dass ich mich vielleicht verändern muss. Wenn ich nicht mehr alles machen kann, was ich mir eigentlich mal vorgenommen habe, weil letztendlich mir deutlich geworden ist, das ist nicht richtig, nicht akzeptabel von der Bibel her. Und da gibt es gerade auf der moralischen Seite ganz, ganz viele Punkte, wo wir anecken, wo wir vielleicht belächelt werden, wo wir aber auch ausgegrenzt werden. Ich denke nur an die ganzen Fragen der Sexualität in unserer Gesellschaft. Zu warten, mit der Sexualität zu warten, bis man verheiratet ist. Ja, bitteschön, wo lebst denn du? Also, das machen doch alle. Die klaren Ordnungen, die Gott gegeben hat, dass Partnerschaft zwischen Mann und Frau die Segensordnung Gottes ist und eben nicht jede Partnerschaft automatisch von Gott gesegnet ist, sondern Gott Mann und Frau als Gegenüber und als Ergänzung geschaffen hat nach seinem Bilde. Eben nichts hineinzulegen, sondern auszulegen, das Wort Gottes auszulegen. Das hängt ganz eng damit eben auch zusammen. Man hat einen Standpunkt und sucht dann nach biblischen Erklärungen, um seine Position zu sichern. Manches Mal wird dann eben so weit gebogen und so lang die Dinge gedehnt, bis man letztendlich eine Bestätigung hat. Ja, da steht doch auch in der Bibel, Gott ist ein Gott der Liebe. Wie kann ein Gott der Liebe? Und dann werden alle anderen klaren Gebote damit ausgestochen. Und man meint, naja, eine Rechtfertigung für sein Tun allein darin zu finden, dass Gott es ja nicht so genau nimmt, weil er ein Gott der Liebe und der Vergebung ist. Aber Gottes Wort ist eben ein Schwert. Ein Schwert des Geistes, das trennt, das mich richtet, das mich kritikos, das mich korrigiert, das mich kritisiert, das mich hinterfragt und eine Veränderung meines Handelns an manchen Stellen auch erwartet. Und trotz alledem eben auch, dass alles letztendlich dahin auch geklärt werden muss, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Von ganzem Herzen zu lieben, mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Entschiedenheit, mit meinem Körper, mit all dem, was Gott mir anvertraut hat. Das heißt, eben auch dieses Schwert richtig zu gebrauchen, so wie es Jesus getan hat. Und Jesus, er war versucht. Jesus, er war zwar Gottes Sohn, aber er war letztendlich auch Mensch. Und wie er versucht worden ist, kann er auch uns helfen, eben diese Versuchungszeit, diesen geistlichen Kampf auch zu bestehen. Jesus, er hat es selber am eigenen Leib durchgemacht. Er hat es selber durchlitten über die 33 Jahre seines irdischen Lebens, was es heißt, im Willen Gottes zu bleiben. Das war für ihn genau derselbe harte Kampf, wie das für dich und mich ist. Und darum kann er uns verstehen und will er uns auch helfen, in der Nachfolge, in Gottes Spur, in Gottes Wort zu bleiben. Jesus hat es einmal so ausgedrückt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Gottes Wort war die Speise. Und in der Bibel wird das immer wieder auch so beschrieben, wie wunderbar Gottes Wort ist, wie es Honigseim ist, wie es Nahrungsmittel ist, wie es Brot ist, von dem ich lebe. Jesus hat gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das ist so eine innere Ausrichtung auch ja, für dich und mich. Will ich das? Will ich von ganzem Herzen das, was mir Gottes Wort sagt, weil ich weiß, dass es etwas Heilsames ist. Weil Gottes Wort etwas, wenn es mich lehrt, etwas Gutes hervorbringen will in meinem Leben und durch mein Leben, indem ich es praktiziere. Ich habe noch ein Lied gefunden zum Abschluss. Ein altes Lied aus dem Jahre 1762. Es ist jetzt ein paar Tage alt, aber ich finde es immer noch total klasse. Herr, dein Wort ist unvergleichlich, Menschenworte taugen nichts. Seine Kraft wirkt immer reichlich, wie Gott redet, so geschieht's. Bricht der Himmel, dieses stehet, tobet die Hölle, dieses bleibt. Wenn der einst dies rund vergeht, fällt kein Jota, das er schreibt. Werte Schriften vom Erbarmen, göttlich Wort von Gottes Huld. Hier ist Reichtum für die Armen, hier ist Freibrief für die Schuld. Hier ist Balsam für die Wunden, hier ist Trost für alle Not. Es gibt Nahrung, den Gesunden, Lebenswasser für den Tod. Gott, wir danken deiner Gnade, die uns solch ein Wort geschenkt, welches aus dem, auf dem Lebenspfade und das Herz zum Himmel lenkt. Lass es dir zum Wohl geschehen, dass wir, wie den Wort verheißt, heute glauben, morgen sehen, Gott den Vater, Sohn und Geist. Amen.